Herzlich willkommen zu Servus KI, dem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Wir stellen uns hier der Frage, wie können wir eine künstliche Intelligenz entwickeln, der wir vertrauen können? Servus Patrick.
Grüß dich, Lennart. Bevor wir loslegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, also zum Beispiel in Spotify, in Apple oder in Google Podcast. Unser heutiger Gast befasst sich als KI-Forscher mit einer ganzen Reihe von interdisziplinären Themen. So verbindet er KI mit Forschungsbereichen aus Philosophie, Mathematik, Informatik und Sprache. Aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Formulierung vertrauenswürdiger KI-Systeme. Also ein perfekter Gesprächspartner für uns hier im Podcast. Willkommen, Herr Professor Dr. Christoph Benzmüller.
Ja, guten Tag.
Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für KI-Systementwicklung an der Universität Bamberg, sind als außerplanmäßiger Professor mit der Freien Universität Berlin verbunden und unterhalten enge Forschungskooperationen unter anderem mit der Universität Luxemburg, aber auch in Stanford und Berkeley. Darüber hinaus beraten Sie KI-Startup-Unternehmen im In- und Ausland.
Jetzt würden wir am Anfang dieses Podcasts gerne mit etwas Populärem aufmachen. Und zwar kennt jeder da draußen mittlerweile das Programm ChatGPT von OpenAI. Das hat ja in letzter Zeit für Furore gesorgt, für viele Schlagzeilen. Schülerinnen und Schüler schreiben damit mittlerweile ihre Aufsätze, ihre Hausaufgaben. Also man kann eigentlich sagen, künstliche Intelligenz ist spätestens jetzt wirklich im Alltag, in den Köpfen irgendwo angekommen. Vielleicht kommentieren Sie das eben. Wie würden Sie denn diesen Chatbot im Bereich künstlicher Intelligenz einordnen? Da reden wir wahrscheinlich über das Machine Learning, was Sie gerade angesprochen haben, aber wo sehen Sie denn da die Grenzen dieses Programms und was halten Sie generell von ChatGPT?
Enorm stark. Also das System hat eine vermeintliche, an der Oberfläche wahrzunehmende Kompetenz ja in vielen Bereichen erreicht, die viele auch von uns Experten eben wirklich beeindruckt hat. Das muss man so schon eingestehen. Ich selbst habe tatsächlich in den vergangenen Wochen, etwa 2 Wochen her, eine längere Sitzung gehabt mit ChatGPT und habe mich mit dem System über ontologische Gottesbeweise unterhalten. Ganz spannender Dialog ist dabei herausgekommen. Können wir vielleicht noch später darauf eingehen. Aber auch hier hat sich eines gezeigt, die Kompetenzen im Bereich der Sprachgenerierung und auch des Verständnisses der Spracheingabe ist beeindruckend hoch. Auch das, was dann an Argumenten und Texten generiert wird, das ja teilweise auf Fakten zurückgreifen kann, die über das hinausgehen, was wir Menschen uns so merken können. Also dieser Zugang zu diesem kompletten Faktenwissen ist enorm und auch dann die sprachliche Aufbereitung der Antworten in Argumenten. Gleichzeitig muss man aber darauf hinweisen, wenn man jetzt wirklich in ein komplexes Argument einsteigt, in eine komplexe Auseinandersetzung, eventuell auch noch über Bereiche, in denen es ein bisschen formaler und rationaler zugeht, kann man sozusagen die Schwächen des Systems als Experte gut aufdecken. Als Laie kann das schwer sein und genau hier, glaube ich, ist die Herausforderung jetzt. ChatGPT kann auf viele Fragen, selbst auf der Ebene jetzt von Prüfungen oder Abfragen in der Schule, schon sehr hochgradig an Expertenwissen heranreichende Antworten geben, die sozusagen von wirklich präzisen Antworten nur noch schwer zu unterscheiden sind. Also man braucht dann schon eine hohe Expertise, um eventuell identifizieren zu können, das hier ist jetzt doch eigentlich Quatsch, der generiert ist, aber rhetorisch sehr gut verpackt ist. Und das ist das, da steckt ein Riesenpotenzial also drin in ChatGPT, aber damit verbunden eben auch die Gefahr, dass man es einsetzt in Bereichen und dann die vielleicht eine höhere Kritikalität haben und dann einfach ChatGPT anfängt zu vertrauen oder zu glauben, ohne kritisch nachzufragen. Und das ist also in dem Sinne auch eine Technologie, bei der wir immer wieder drüber nachdenken müssen, wozu und in welchem Bereich wollen wir das denn jetzt genau einsetzen? Und dass es eingesetzt werden wird in vielen Bereichen, die wir so gar nicht wollen, beispielsweise zum automatischen Erstellen von Aufgaben durch Schülern, das ist klar, dass wenn das frei verfügbar wird, wird das die Welt in vielen Bereichen ändern.
Ja. Also bei ChatGPT, da schreibe ich ja in einem Textfeld meine Anfrage rein, was ich mir für einen Text wünsche. Zum Beispiel, was sind Forschungsfragen zum Thema KI und Ethik? Haben wir mal gemacht. Was da rausgekommen ist, haben wir auch in der Podcast-Beschreibung reingeschrieben. Also wen es interessiert. Es war wirklich recht beeindruckend. Es war nicht so weit weg von meinem Skript oder so. Aber also im Prinzip, sobald ich als Nutzer meine Eingabe abgeschickt habe, ist ja die Schnittstelle irgendwie fertig. Also und Sie befassen sich ja viel mit der Schnittstelle zwischen Mensch und KI. Also wie würden Sie die Schnittstelle zu ChatGPT beschreiben und was könnte man, gibt es da noch was man besser machen kann? Welche Voraussetzungen müsste eine ideale Schnittstelle denn erfüllen zwischen Mensch und KI?
Es ist ja schon enorm stark. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass wir an solche Flexibilität in der Spracheingabe in so kurzer Zeit heranreichen können. Also insofern die Möglichkeit der Eingabe, sprachliche Eingaben, die ja teilweise auch ungrammatikalisch sein können oder hier fehlt mein Wort und es wird trotzdem verstanden noch, ist schon beeindruckend. Und dann eben auch, wie ich gesagt habe, diese rhetorische Qualität in den Antworten ebenfalls sehr beeindruckend, was eben diese Gefahren eben auch mit sich birgt, dass man die wirkliche Expertenausgabe nicht mehr von ChatGPT so leicht unterscheiden kann. Was auch auffallend ist, und das habe ich auch getestet in meinen Dialogen mit ChatGPT, dass er auch sozusagen diese Vermischung zwischen natürlicher Sprache und zum Beispiel Formeleingabe, mathematischen Formeln bereits sehr gut beherrscht. Wir haben das früher in früheren Forschungen, 20 Jahre zurückliegend, Mathural genannt, also Verquickung mathematischer Formeleingabe mit natürlicher Sprache. Und auch hier ist schon eine erstaunliche Robustheit in der Eingabe erkennbar beim System, so dass man auch Dialoge in dieser Sprache Mathural eigentlich zu einem gewissen Grad führen kann.
Heißt das nochmal ganz blöd gefragt, dass ich auch diese typischen Schüleraufgaben, weiß ich nicht, Ernst geht in Bamberg los und trifft Hans und Hans läuft von Hirscheid los und jeder läuft mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wo treffen sie sich? Das ist ja so ein typischer Schüleraufgabe. Das kann die auch schon lösen?
Die sind schon recht weiter. Ich habe das jetzt nicht speziell getestet. Ich habe selbst kleine Mathematikaufgaben getestet, in denen oder Logikpuzzle getestet, in denen ich darauf aus war zu sehen, ob ein tieferes Verständnis vorliegt und könnte dann das System auch in die Irre führen leicht. Aber trotzdem war die Eingabe und die Interpretation der Eingabe erstaunlich robust in der Vermischung zwischen natürlich-sprachlicher Eingabe und mathematischen Formeln. Also auch da hat mich das System eher beeindruckt und ich muss sagen, Hut ab, was erreicht worden ist, trotz dann der immer noch aufzudeckenden Schwächen. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, wir haben ja, das kann man ja kombinieren. Ich meine, das ist jetzt eine textuelle Eingabe, dass man das aber jetzt natürlich auch auf die Ebene von Spracheingabe heben könnte, erscheint recht plausibel, dass das technisch zu einem gewissen Grad sehr gut machbar sein sollte. Und was natürlich noch fehlt, ist dann vielleicht die Interaktion, wie wir es ja auch dann aus dem Unterricht Physik, Mathematik, Chemie, Grafiken verstehen und interpretieren können im Kontext anreichern müsste. Da bin ich jetzt überfragt, wie weit State of the Art hier momentan einzuschätzen ist. Und das jetzt aber noch vielleicht dann kombinieren, wo wir ja auch wissen, dass KI-Technologie bereits recht gut ist, mit Beobachten des Dialogpartners, also sozusagen Gestiken erkennen, vielleicht sogar Emotionen im Kontext erkennen und auch mit einbeziehen in den Dialog. Aber in all den einzelnen Bereichen gibt es ja sozusagen auch viel Positives an wissenschaftlichem Fortschritt zu berichten, so dass man sich vorstellen kann, dass das, was ChatGPT jetzt als Interface bereitstellt, durchaus anreichbar sein könnte in nicht allzu vielen Jahren mit weiteren Modalitäten der Eingabe.
Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt ein bisschen ausufern, hier würde ich Sie gerne nochmal nach Siri fragen, dem Sprachassistenten von Apple. Ich kann mich daran erinnern, vor 10 Jahren im Studium, da haben wir uns alle total gefreut, dass es sowas erstmalig gab. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen stehen geblieben. Was ist denn das größte Problem? Sie beschäftigen sich ja auch mit Sprache. Was ist denn das größte Problem auf diesem Gebiet sozusagen, da einen Chatbot zu entwickeln, der ähnlich gut funktioniert wie jetzt ChatGPT?
Ich bin persönlich bei Siri gar nicht so bewandert, weil ich habe die von vornherein immer ausgeschaltet. Wenn ich mit Systemen interagiere, und da kommen wir vielleicht später auch noch zum Thema Datensicherheit und transparente Nutzer zu sprechen kommen. Also ich bin persönlich jemand, der sich von Anfang an recht wenig persönlich für diese Technologie entwickelt hat, auch in anderen Bereichen eher vorsichtig bin, aus dem Grund, dass ich eigentlich meine persönlichen Daten nicht nach außen hin freigeben werde.
Das Ding bei Siri oder bei diesen Sprachassistenten ist ja oft, dass man das Gefühl hat, die hat zwar meine Sprache irgendwie verstanden, aber sie weiß nicht, was ich gesagt habe und macht dann irgendwas. Also ich habe oft das Gefühl, ich rolle halt einen Würfel, ich wünsche mir ein Lied und dann weiß er nicht, welche Sprache der Titel zum Beispiel war. Dann spielt die dann einfach irgendwas und ich denke mir, oh Mann, bist du dumm. Wenn ich ihr das dann sage, dann hat sie so einen vorprogrammierten Satz und sagt, hey, das ist aber nicht höflich so. Aber eigentlich weiß die gar nicht.
Ja, ich glaube, an der Stelle, dann kommen wir wahrscheinlich zu den methodologischen Fragen nach, wie sollte eine wirklich überzeugende KI-Technologie an methodologischer Seite eben aussehen. Da hapert es noch. Also es werden nur beschränkt oder gar nicht tiefe semantische Repräsentationen über das Gesamte aufgebaut. Also in dem Sinne kann man sagen, das System versteht nicht wirklich das, was gesagt worden ist, sondern es reagiert ja eben immer nur durch das antrainierte Musterverhalten. Und sobald dieses antrainierte Musterverhalten, das in den Modellen steckt, eben nicht mehr ausreicht, um im Dialog dann voranzukommen, dann springt man zurück auf solche Standard-Dialog-Ausgaben. Auch ChatGPT entschuldigt sich ja dann, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und versucht so ein bisschen dann eine Art Reflexion vorzugaukeln, würde ich mal sagen. Aber es findet nicht wirklich eine tiefe Reflexion über den Fehler statt, der jetzt dann mit dazu führt, dass das Modell gleichzeitig neu trainiert wird oder eine eigene Bewertung des Gesagten stattfindet und man dann tiefer in den Dialog einsteigen könnte auf der Basis dessen, dass jetzt eine Korrektur stattgefunden hat. Und das sind natürlich Begrenzungen solcher Systeme, also im gewissen Sinne eine Begrenzung, die ich glaube, die sich aufgehangen ist an Empfehlen von tiefen semantischen, symbolischen Repräsentationen in Verbindung mit einem Mangel an Aspekten von Selbstreflexion. Also und da ist sozusagen noch an starkem Forschungsbedarf gegeben, um die Systeme auf ein Niveau zu bekommen, dass wir sie wirklich auch dann akzeptieren würden.
In Ihren eigenen Arbeiten nutzen Sie ja auch schon explizit diesen Einsatz symbolischer KI-Technologie. Können Sie das nochmal kurz erklären, was das ist und was der Unterschied zu dem Machine Learning jetzt ist?
Ja, bei maschinellen Lernen, da trainiere ich ja sogenannte Modelle aus Daten. Ich brauche viele Daten und die Muster, die in den Daten vorhanden sind, die kann ich dann in einem Modell trainieren, so dass ich dann als Ausgabe ein Modell erhalte, das mir dann in der Entscheidungsfindung bereitsteht. In der symbolischen KI ist es nun aber so, dass ich als Experte die explizite Repräsentationen nutze, um mein Expertenwissen symbolisch zu charakterisieren, zu modellieren. Was ist eine symbolische Modellierung? Das kennt jeder aus der Mathematik. Wenn ich hinschreibe die Gesetze zum Beispiel der Mengenlehre oder in der Physik gewisse Theorien, dann Relativitätstheorie in Formeln gieße. Das kann man sich vorstellen als diese symbolische Seite. Systeme zu bauen, denen ich Regeln verstandenen Wissens über die Welt oder den momentanen Stand des Wissens über die Welt in regelbasierter Form, in mathematischer Sprache sozusagen, mitteile und auch gleichzeitig die Regeln des korrekten Schließens mit auf den Weg gebe, also Regeln des logischen Schließens. Das führt natürlich zu einer viel höheren Präzisionsebene in der Art und Weise, wie ich Schlüsse ziehen kann. Während das Trainieren von Modellen aus Daten sozusagen notorisch imperfekt ist auf zwei Ebenen, weil ich ja quasi eine Analogie zu Statistik dabei habe in dem Ansatz des maschinellen Lernens per se und gleichzeitig die Imperfektion der Daten habe. Also die reale Welt ist eben oft nicht perfekt und eine Theoriebildung über die abstrakte Welt versucht ja dann eben gerade die Perfektion in der Abstraktion zu erreichen. Symbolische KI konzentriert sich jetzt eben auf diese abstrakten Ebenen des Wissens, die entwickelten Theorien und versucht diese dann formal mit der Sprache der Mathematik zu fassen und in Systemen abzubilden, regelbasiert dann nachzubauen. Persönlich glaube ich, dass sozusagen die methodologische Frage nach starken KI-Systemen genau in der Integration dieser beiden Ansätze liegt. Also kann ich Systeme schaffen, die langfristig in der Welt beobachten und dann diesen Abstraktionsschritt leisten, den wir eben als Menschheit ja historisch immer wieder geleistet haben, nämlich dann zu entdecken, oh, hier habe ich ein Konzept irgendwie von Zählen, das führt zu natürliche Zahlen. Also ich sehe da Bäume und ich kann jetzt über ein, zwei, drei Bäume reden und so weiter. Ich baue eine Abstraktion, ich führe eine Theorie der natürlichen Zahlen ein, darauf aufbauen kann ich weitere Theorien einführen und gleichzeitig auch immer wieder diese Theorien mit Daten in der realen Welt vergleichen. Und genau diesen Zyklus, dieses Hin und Her zwischen Erkennen von Mustern, Versprachlichen von Mustern in regelbasierter mathematischer Sprache und das immer wieder Überprüfen des Erlernten oder des Abstrahierten, ob es denn auch wirklich das Reale widerspiegelt, das fehlt in diesen Systemen meiner Meinung nach. Und wenn jetzt Architekturen von OpenAI oder sowas so etwas mit einbeziehen würden, dann glaube ich, haben wir nochmal eine ganz andere Art von Qualität, die wir an der Forschungsvorfront der Entwicklung von solchen Systemen in Richtung starke KI eben erwarten können. Gleichzeitig steht aber jetzt die Frage, ja, wollen wir wirklich mit maximaler Geschwindigkeit in Richtung starke KI-Entwicklung laufen? In meiner Brust schlagen diese beiden Herzen. Also auf der einen Seite habe ich auch Projekte, die sich mit maschinellem Lernen beschäftigen, auch mit Dialogsystemen und Reflexion über Sprache. Und auf der anderen Seite diese Entwicklung symbolischer KI-Systeme. Was ich noch nicht in der eigenen Forschung so richtig angehen konnte, ist auch eine Infrastrukturfrage und damit eine Herausforderung auch für die Uni Bamberg. Wir brauchen KI-Infrastrukturen, die solche Forschung ermöglichen, diese beiden Bereiche jetzt eben zusammenzubringen. Die besten Umgebungen wären natürlich dann die großen Platzhirsche, die am Markt eben die großen Sprachmodelle eben schon trainieren und die eben anzureichern über tiefes symbolisches Verständnis.
Ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich eine regelbasierte oder symbolische KI habe und dann versteht die, wenn sie ein Wort benutzt, das Gleiche im Idealfall darunter wie ich und wir können uns dann tatsächlich austauschen, während ChatGPT oder Siri mehr oder weniger einfach aus so einem Modell eine Wahrscheinlichkeit errechnen, was wahrscheinlich das ist, was jetzt als Antwort passt, ohne überhaupt zu wissen, von was wir gerade reden. Ist das so, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Und ohne auch, also ChatGPT dann auch ohne vielleicht diesen Begriffen stringent weiter, die ganz stringent weiter zu verfolgen. Also wir könnten jetzt in einem Dialog feststellen, was wir unter dem Begriff einer Menge verstehen. Also Mathematiker sind sich tatsächlich gar nicht einig, was der exakte Definition von Mengen sein sollten in den Grundlagenfragen. Und wir könnten jetzt uns eine Stunde oder zwei Stunden darüber unterhalten und hätten dann eventuell am Ende einen Konsens und den könnten wir dann in Zukunft beibehalten. Den Konsens hätten wir in mathematisch-symbolischer Sprache eben formuliert. Das kann man in ganz vielen Bereichen auch machen. Auch im Bereich des Rechts oder auch im vielleicht sogar im Bereich der Ethik, dass wir uns auf gewisse Prinzipien sehr, sehr präzise eben einlassen und idealerweise danach streben sollten, die so formal wie möglich zu fassen, weil damit der Raum möglichen Missverständnisses reduziert wird. Also die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von natürlicher Sprache, die sehr, sehr flexibel oft interpretiert werden kann, eben zu reduzieren durch einen möglichst hohen Präzisionsgrad. Entweder in einer quasi dann fast schon formalen Verwendung natürlicher Sprache oder direkt in mathematischer oder regelbasierter Sprache. Und wenn wir uns dann auf solche Definitionen geeinigt hätten und dann Systeme wie ChatGPT diese auch stringent beibehalten könnten oder auch wieder weiterentwickeln könnten, dann haben wir eine andere Ebene der Qualität erreicht, die sowohl die Auseinandersetzung mit Themen eben beeinflussen würden, als auch dann natürlich die Frage nach, wo könnte sich so ein System wie ChatGPT dann selbst weiterhin entwickeln, wenn es jetzt durch die Möglichkeit der Versprachlichung von Theorien und eventuell der Möglichkeit dann in selbst generierten Gedankenexperimenten und synthetisierten Daten sich immer wieder neu trainieren kann. Und was dann passieren könnte mit einem solchen KI-Ansatz und wie weit das reichen würde, das weiß ich eben selbst nicht einzuschätzen. Und deswegen auch der Hinweis immer, wollen wir das wirklich?
Also was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, ist, dass diese beiden Welten, die wissensbasierten Systeme mit dem datengetriebenen Ansatz, Machine Learning, haben Sie gerade gesagt, sozusagen irgendwie auf jeden Fall zusammengehören müssen, langfristig. Jetzt reden wir ganz kurz über Bewusstsein. Es gibt nämlich auch Strömungen, die glauben, dass aus reinem Machine Learning tatsächlich irgendwann auch ein Bewusstsein auch immanent erwachsen könnte. Zuletzt wurde da ein Google-Mitarbeiter tatsächlich gefeuert, weil er glaubte, dass der Chatbot Lambda sozusagen irgendwie ein Bewusstsein schon entwickelt hat. Also jetzt tatsächlich ohne diesen wissensbasierten Ansatz. Für wie realistisch halten Sie denn so ein Szenario, dass tatsächlich eine dieser beiden Strömungen tatsächlich auch schon zu Bewusstsein führen könnte innerhalb der KI-Welt?
Ja, ich bin skeptisch, dass sozusagen Methodologie des maschinellen Lernens alleine auch mit Reinforcement Learning angereichert, das schon leisten kann. Also ich bin da wirklich Anhänger der Hypothese, der sagt, die wir eben diskutiert haben, also dass eine Integration dieser beiden eben notwendig ist, um sowas wirklich zu erreichen. Und dann in der methodologischen Herangehensweise auch sozusagen dieser Aspekt der Selbstreflexion genügend stark angelegt werden muss und sein sollte, um sowas wie Bewusstsein entstehen zu lassen. Die Story mit Google und dem gefeuerten Mitarbeiter, die habe ich auch kurz verfolgt. Ich sag warum nur ganz kurz, weil ich mir dachte, genial, aber nicht genial im Hinblick dessen, was potenziell erreicht worden ist an dieser Stelle. Da war ich von vornherein irgendwie intuitiv skeptisch, sondern genial im Sinne von PR-Strategie. Exzellent, einen Mitarbeiter feuern, relativ geringes Abfindungssumme und eine maximale Exposition in den Medien. Jeder redet darüber. Das ist eine ordentliche Investition gewesen. Genau, aber das war nur so ein Gedanke. Ich will das jetzt nicht weiter kommentieren.
Ich musste, als Sie gerade gesagt haben, wollen wir das eigentlich, diese starke KI jetzt schon möglichst bald herbeirufen? Da fällt mir eben dieser Film Transcendence ein. Da gibt es den fiktiven KI-Forscher Will Caster und der stellt eine KI vor und die kann genau das. Die hat also ein Vielfaches der menschlichen Intelligenz. Er sagt, die ist schlauer als alle Menschen, die jetzt leben und die jemals gelebt haben, zusammen. Und dann ist jemand, einer, der da sehr skeptisch ist, steht aus dem Publikum aus und fragt ihn, Sie wollen also Ihren eigenen Gott erschaffen, verstehe ich Sie richtig? Und darauf antwortet er nach einer kleinen Pause, haben wir das nicht schon immer gemacht? Und ich denke, es geht da auch um die Frage der Verantwortung abgeben, oder auch in welche Beziehung wir mit so einer KI gehen.
Ja, spannendes Thema generell. Also ich habe jetzt Transcendence nicht gesehen, bin aber generell ein großer Fan von Science-Fiction-Filmen, weil, wenn die gut gemacht sind, natürlich zu einer wirklich ordentlichen Reflexion über das Thema anregen und eben gerade dann oftmals eben starke KI in den Vordergrund rücken, weil das natürlich das Thema ist jetzt, Maschine wird leistungsfähiger und kompetenter als Menschen und übernimmt Macht im Kleinen und im Großen. Und wir haben es vorher schon gesagt, wollen wir uns wirklich sozusagen mit maximaler Geschwindigkeit auf so eine Reise begeben? Das müssen wir stets als Gesellschaft reflektieren. Das ist also eine Herausforderung an gesellschaftliche Institutionen darüber, Reflexionen eben zu führen und eventuell Richtungen vorzugeben. Aber die Thematik hier, was erschaffen wir eigentlich, ist natürlich faszinierend. Ich bin skeptisch. immer noch, dass wir sowas wie Bewusstsein in Maschinen erlangen werden. Ich bin auch skeptisch, dass wir sowas wie eine Superintelligenz sehr schnell sehen werden. Allerdings bin ich auch überrascht eben von der Geschwindigkeit jetzt, die ChatGPT zum Beispiel wieder mal nachweist in den Forschungserfolgen.
Wenn wir bei dem Gottesthema sind, Sie haben ja eben auch Sie haben es vorhin schon erwähnt, diesen Gottesbeweis, Gödel's Beweis mit Hilfe einer KI nachvollzogen. Können Sie da nochmal erklären, worum es dabei ging?
Also der ontologische Gottesbeweis geht zurück auf Anselm von Canterbury und Kurt Gödel hat dann auch dazu beigetragen, ganz viele Philosophen über die Jahrhunderte. Und er skizziert eigentlich oder argumentiert eigentlich mit der höchsten Ebene der Rationalität, also gerade mit den Regeln der Logik, der formalen, präzisen Logik skizziert er ein Argument, also insbesondere dann bei Kurt Gödel. Und der Begriff des Göttlichen selbst ist sogar in diesem Argument so angelegt, dass Gott als ein maximal perfektes und maximal rationales Wesen eben dargestellt wird. Das steht sozusagen der Idee entgegen, dass wir ein Modell antrainieren, das auf der Basis des Imperfekten ja gerade herauswächst und eventuell genau diese Fähigkeiten, die hier skizziert werden, nämlich der maximalen Perfektion und sich niemals selbst zu widersprechen, die im ontologischen Gottesbeweis eben angelegt sind, eben widersprechen würde. Also das ist ganz interessant. Was wir aber gemacht haben, ist dann im Prinzip dieses Konstrukt oder man kann sagen, im Kontext jetzt des zuvor Diskutierten, diese Theoriebildung über den Begriff des Göttlichen, also keine Theoriebildung über einen Begriff aus der Mathematik oder so, sondern eine Theoriebildung über den Begriff des Göttlichen, die eben hier von den Philosophen über die Jahrhunderte geleistet wurde und von Kurt Gödel dann in der Sprache der Logik im letzten Jahrhundert eben formal aufgeschrieben wurde, die haben wir dann mit Systemen der symbolischen KI versucht, als formal korrekt nachzuweisen, weil die einzelnen Argumentationsschritte auf der logischen Ebene gar nicht so leicht als wirklich korrekt oder inkorrekt einzuschätzen sind. Oder auch sind die Annahmen alle zusammen widerspruchsfrei, also maximal rational. Und dazu gehört zumindest mal als Minimalanforderung Widerspruchsfreiheit. Und tatsächlich haben wir sowohl Fehler aufgedeckt, also bei Gödels Originalskriptum haben wir einen Fehler aufgedeckt, zu dem Widerspruch führte, der Philosophen nicht aufgefallen war bis dato. Und für Varianten davon konnten wir nachweisen, dass sozusagen die einzelnen Argumentationsschritte in bestimmten Logiken tatsächlich verifizierbar sind, sodass ich von den Annahmen der gewählten Begriffsbildung zu dem Schluss dann notwendigerweise existiert Gott in dem Fall, alle Schritte in einer klar, präzise, angebbaren Logik eben im Rechner dann nachvollziehen konnten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir jetzt die reale Existenz in einem engen Sinne einer göttlichen Entität in der realen Welt nachgewiesen haben. Wir haben sozusagen für eine abstrakte Theorie nachgewiesen, dass sich daraus diese mathematische Behauptung notwendigerweise existiert, ein maximal rationales Wesen beweisen lässt. Und wir können auch nicht die Annahmen sozusagen mit dieser Methode hinterfragen. Das ist wieder was Mensch, Philosoph, Theologe tun muss und auch immer wieder mit Blick dann auf, wie sinnhaftig sind diese Grundannahmen für jetzt die reale Welt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir die Arbeiten zum Gottesbeweis mit symbolischer KI, die bisher ja das Nachvollziehen dieser Argumente adressieren und das Verifizieren, in Verbindung bringen mit einer Architektur, wie wir sie vorher diskutiert haben, dann ist es nicht undenkbar, dass man Systeme schaffen könnte im Sinne von ChatGPT, die so eine Theorie des Göttlichen in der Interaktion dann akzeptieren würden oder gemeinsam mit mir erarbeiten würden und die ich dann fragen könnte, lieber Chatbot, versuch doch mal über Nacht mir dieses Argument weiter zu verbessern im Hinblick auf die und die Aspekte. Und der dann mit so einer Aufgabe ausgestattet dann auf den Weg gehen würde und würde mir meine mathematische Theoriebildung über das perfekt Rationale weiter verbessern können. Dazu bräuchte er aber meiner Meinung nach notwendigerweise eine Integration von Techniken des maschinellen Lernens, Exploration, Muster erkennen und symbolischen Repräsentationen zum präzise formalen Verifizieren. Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik und genau die Frage ist, wie schnell wollen wir in diese Zukunft kommen oder auch nicht? Also herzlichen Dank, Herr Professor Benzmöller, für Ihre Zeit und Ihre Infos.
Und jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt mitmachen möchten oder Fragen haben, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail und zwar an servus-ki@uni-bamberg.de. Sie finden uns darüber hinaus auch auf LinkedIn oder auf YouTube, dort auch in Videoform natürlich. Wahrscheinlich sind Sie schon gerade auf YouTube. Dort einfach Servus KI Podcast eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.